Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow, der Nummer 1 Podcast. Heute mit dem Nummer 1 Dealmaker, dem Mastermind in Extremverhandlungen und seiner absoluten Masterclass. Vergiss alles, was du über Verhandlungen weißt oder zu wissen glaubst. Denn er sagt, ob Gehalt oder Vertrag, es geht nicht mehr um Win-Win, sondern nur noch darum, dass du gewinnst. Hier ist er, der Founder vom Schranner Negotiation Institute Zürich, der Commander Matthias Schranner.
Also das heißt, ich gehe gegen dich. Ich glaube an den gemeinsamen Vorteil, du glaubst an deinen Vorteil. Dann wird etwas passieren. Ich glaube an Werte, du an Interessen. Ich werde verlieren, weil ich so emotional werde, weil ich mich so ärgere und so enttäuscht bin. Und ich muss ein Signal senden, dass ich mächtig bin. Und Konflikt aushalten, genießen, Augenkontakt, diese Spannung zu spüren, das ist geil. Deshalb, wenn mir jemand gegenübertritt, sehr aggressiv, hohe Forderungen, irrational, dann denke ich mir, super. Das wird richtig Spaß bringen, weil ich merke, der andere braucht etwas von mir. Dann beginnt die Verhandlung damit, dass ich eben nicht von Win-Win spreche und von Partnerschaft, sondern dass ich dir vorwerfe, dass ich von dir enttäuscht bin. Das heißt, ich greife dich auch nur moralisch an. Und jetzt bist du durch die gefühlte Ohnmacht und den Vorwurf, unmoralisch zu sein, in einer gewissen Lage, wo du denkst, ups, was mache ich jetzt?
Es gibt einen Satz, den solltest du ab heute nicht mehr sagen. Nicht in der Gehaltsverhandlung, nicht beim Deal, vor allem nicht vor deinem Chef. Welcher das ist? Matthias Schranner sagt es dir. Laut Forbes einer der besten Verhandler der Welt. Früher beim FBI hat er mit Geiselgangstern verhandelt. Da ging es um Menschenleben. Heute berät er Konzerne, ganze Staaten, sogar die UN in Krisensituationen. Er hat jetzt ein neues Buch geschrieben. Der Titel: Das Ende von Win-Win. Verhandeln in Zeiten der Kompromisslosigkeit. Du kannst hier gleich eines von 10 Exemplaren gewinnen. Handsigniert. Wie? Ganz einfach. Abonnier Tomorrow und schreib mir in die Kommentare, was du heutzutage in Verhandlungen erlebst. Spürst du auch, dass es härter wird, rücksichtsloser, dass alle nur noch auf ihren eigenen Vorteil aus sind? Ich bin gespannt auf deine Story und was du zum neuen Matthias Schranner Playbook sagst. Jetzt in Tomorrow und als Tomorrow Video Podcast auf YouTube. Bevor der Podcast startet, das erste Learning. Manche Dinge, nein, die lernst du nicht in der Schule, nicht in der Uni und ganz sicher auch nicht mit KI. Die wichtigsten Lektionen kommen, na klar, vom Leben selbst. Draußen, auf der Straße. Genau dort fühlt sich Cupra zu Hause. Eine Marke für alle, die ihren eigenen Weg gehen, die nicht warten, bis ihnen jemand sagt, wie Erfolg funktioniert, sondern es selbst herausfinden und auch selbst herausfinden wollen. Der neue Cupra Raval ist genau dafür gemacht. Ein voll elektrisches Urban Car, nicht angepasst, sondern geprägt von Haltung. Für Menschen, die Stadt nicht nur fahren, sondern erleben. Und das passt perfekt zu Tomorrow. Denn hier geht es um Klarheit statt Konvention, um Mut statt Mitlaufen, um Menschen, die gelernt haben, Wachstum entsteht nicht durch Anpassung, sondern durch Erfahrung. Durch Erfahrung, die du machst. Wenn du mehr wissen willst, schau dir den Cupra Raval an. Jetzt auf cupra.de. Und jetzt viel Spaß mit Tomorrow und all den Rebellen, die ihren eigenen Weg gehen. Hey, der Chefverhandler von Tomorrow ist zurück. Welcome back, Matthias.
Ja, vielen Dank für die Einladung und das ist ja dann Nummer 4 und freue mich sehr, ja, dass dieses Thema die Leute auch so interessiert.
Du bist wirklich hier der Rekordhalter bei Tomorrow. Der Erste, der hier wirklich zum 4. Mal hier ist. Cool. Aber ich kann sagen, die Tomorrow Community feiert das, was du machst, weil eben
dieses Thema Verhandlungsführung, das ist für so viele so wichtig. Du kannst es eben benutzen in deinem Job, in deiner Gehaltsverhandlung, in deinem nächsten Vorstellungsgespräch, im nächsten Deal, den du machst. Ich glaube, da ist einfach immer unglaublich viel drin für jeden, was man so als Mehrwert mitnehmen kann. Und vor allen Dingen in einer Zeit, die so verrückt ist wie heute. Also von daher, danke, dass du wieder hier bist.
Sehr gerne.
Und jetzt hast du ein neues Buch geschrieben, Das Ende von Win-Win. Erstmal Glückwunsch zu dem Buch.
Danke.
Ich habe es gelesen in 2 Tagen. Wirklich super, super spannend. Ich habe mir am Ende eine Frage gestellt, ob eigentlich Donald Trump uns alle zu schlechteren Menschen gemacht hat. Zu schlechteren Menschen, weil er durch die Art, wie er ja Verhandlungen führt, das ganze Verhandlungsgame verändert hat, skrupelloser gemacht hat, brutaler gemacht hat. Und ich mich frage, hey, hat das irgendwie alle auf uns abgefärbt?
Ich denke, es geht in 2 Richtungen. Das eine ist, dass die Leute, die eh schon immer so ein bisschen auf den Putz hauen wollten, aggressiv sein wollten, so ein bisschen auf die Macht der Verhandlung auch nutzen wollten, dass die sich jetzt bestärkt fühlen. Und wir merken deshalb, dass viele Leute jetzt diese aggressive Verhandlungsführung von Trump kopieren, aber nicht die notwendige, ja, das notwendige Skillset haben, um es auch wirklich, wirklich anzuwenden. Und man darf ja Gas geben in der Verhandlung, aber irgendwann muss man auch das Gas wieder wegnehmen. Und was viele Leute vergessen, ist, dass natürlich die harte Verhandlungsführung ja nur funktioniert, wenn du extrem respektvoll bist. Und das ist ja etwas, was dann viele nachmachen, ebenso Trump-mäßig, hohe Forderungen, Drohungen aussprechen, aber das Backup gar nicht haben. Also das sind halt da nicht amerikanischer Präsident und haben halt nicht die größte Armee der Welt hinter sich und die scheitern dann. Zum anderen glaube ich, ist, dass viele Leute, die eben nicht so verhandeln wie Trump, sich unheimlich bestärkt fühlen, dass das, was er macht, einfach auch falsch ist und in die falsche Richtung geht. Also ich glaube, es ist auch ein sehr positives Signal, dass sehr viele Leute sagen, das, was ich mache, eben nicht wie Trump zu verhandeln, dann doch richtig ist. Und ich glaube, dass viele Leute bestärkt aus dieser Phase dann wieder rausgehen werden.
Aber wenn du sagst, dass viele versuchen, Trump zu kopieren, bedeutet das, dass er bewusst oder unbewusst uns alle irgendwie zu kleinen Mini-Trumps gemacht haben, dass wir alle sagen, okay, so schlimm, wie wir ihn auch finden, aber irgendwie, vielleicht kann ich das auch für mich nutzen, muss ich in meinen Verhandlungen auch viel egoistischer sein?
Also was wir merken, wir haben ja schon mehrfach jetzt gegen die Trump-Administration verhandelt, was wir merken natürlich, dass gerade in seinem Umfeld die Leute sehr stark kopieren, so nach dem Motto, wenn der Chef das darf, darf ich es auch. Und es geht wirklich bis zum Gärtner, bis zum Pförtner. Die Leute glauben tatsächlich, wenn der Chef so aggressiv fordernd reingeht, dann kann ich das auch. Und gerade in dem Beispiel, was ich in dem Buch schildere, wir haben ein Pharmazieunternehmen beraten gegen die Trump-Administration, dass eben auch das Team, die ja bei Weitem nicht so hoch angesiedelt war wie der amerikanische Präsident, dann auch sehr aggressiv und sehr mit wenig Kooperationsbereitschaft reingehen, aber halt auch übersehen haben, dass sie halt dann doch nicht der Trump sind und auch mal wieder rückfragen müssen. Und deshalb, ja, ich glaube, es färbt ab. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich auch, dass wenn Trump vorbei ist, dass auch so eine Besinnung wiederkommt, so nach dem Motto, was machen wir jetzt? Die Frage ist aber, was nach Trump kommt. Also kommt einer, der vielleicht noch mehr Gas gibt, vielleicht ein J.D. Vance, vielleicht kommt wirklich ein Demokrat, der wieder sagt, alles mal wieder beruhigen, wir werden sehen. Was auf alle Fälle viele Leute nachmachen, das sehen wir auch in der deutschen Politik, ist, dass die Öffentlichkeit für Verhandlungen tatsächlich benutzt wird. Also dass über die Öffentlichkeit verhandelt wird, was ja früher nicht war. Früher hat man verhandelt und dann ist das Ergebnis an die Öffentlichkeit gegeben worden. Mittlerweile wird mit Social Media die Öffentlichkeit quasi benutzt, um in die Verhandlung einzusteigen. Und das ist aus meiner Sicht schon eine Kopie von Trump.
Was mich so am meisten überrascht hat, als ich das Buch gelesen habe, ist, dass im Grunde genommen alles, wo ich dachte, das wusste ich schon über Verhandlungen. Das habe ich auch von dir gelernt. Ich meine, du warst ja schon 3-mal im Podcast und ich kann jeden aus der Tomorrow Community nur auffordern, schaut euch mal die alten Folgen an bei YouTube oder hört euch an bei Spotify. Es gab immer gewisse Regeln beim Verhandeln, aber wenn ich jetzt das Buch von dir nehme, heißt das ja, hey, vergiss die Regeln, das ganze Game wird neu gespielt. Und deshalb an dieser Stelle erstmal nochmal vielen Dank, vor allem auch wirklich hier Shoutout an die Community. Das Buch gibt es zu gewinnen, 10 Exemplare vom Ende von Win-Win. gesigned von Matthias persönlich. Schreibt einfach in die Kommentare, was ihr hier aus dem Podcast mitnehmt und was euch das gebracht hat für eure Verhandlungen. Und dann könnt ihr eins von diesen Exemplaren gewinnen. Also bitte, Matthias, nimm uns mal mit, was hat sich so brutal verändert, weil du nennst es ja auch in der Unterzeile, Verhandeln in Zeiten der Kompromisslosigkeit. Wir leben in einer Zeit von Kompromisslosigkeit.
The winner takes it all. Also wir sind sehr stark jetzt so, dass man alles durchbringen muss und eben keine Kooperation hat man anbieten muss. Also bei dem Wort Kompromiss muss man ja vorsichtig sein, weil im Deutschen ist ja der Kompromiss positiv besetzt und wir verwechseln ja zwei Worte. Es gibt ja Kompromiss und es gibt Kooperation. Kompromiss heißt, dass wir uns in der Mitte treffen. Also du willst 10% Preiserhöhung, ich sage, haben wir 5, ist ein Kompromiss. Ist schnell und es ist immer die Mitte von zwei Extremen. Kooperation heißt ja, dass ich sage, können wir vielleicht über einen 3-Jahres-Vertrag reden. Also das heißt, bei der Kooperation bringe ich mehr ein, um dann zu verhandeln. Und wir im Deutschen, wir verwechseln die Begriffe. Also wenn ich kooperativ bin, dann sagt man im Deutschen, ich bin kompromissbereit. Was Falsches. Im Englischen heißt das to compromise, ist ein negatives Wort. Also im Englischen Verhandlungen benutzt man das Wort to compromise oder compromising ja nicht oder sehr, sehr selten. Vor allem, wenn man kulturell verhandelt, das gibt zum Beispiel in Japan, habe ich gelernt, ist das Schriftzeichen für Kompromiss das gleiche wie für Niederlage. Also in unserem Sprachgebrauch ist Kompromiss positiv besetzt, aber eigentlich müsste es heißen, in Zeiten der Kooperationsminimierung oder ohne Bereitschaft. Ja, was ändert sich? Es ändert sich, dass wir weggehen von dieser sogenannten wertebasierten Ordnung zu einer interessensbasierten Ordnung. Also Werte heißt halt, wir haben gemeinsame Werte. Also wir beide glauben eben an Fairness, an Kooperation, an Ehrlichkeit, an Langfristigkeit und Partnerschaft. Das sind alles so Worte, die wir ständig benutzen. Und wenn ich zum Beispiel an Kooperation glaube, dann mache ich ein Zugeständnis in dem Glauben, dass du dann auch ein Zugeständnis machst. So give and take, so was wir so gelernt haben schon in der Schule. Das ist ein Wert, ein Value. Also ich glaube daran, dass wir beide den gleichen Wert haben. Jetzt mache ich ein Zugeständnis und gehe davon aus, du magst auch eins. In der alten Welt war das so. In der neuen Welt, in meinem neuen Buch, beschreibe ich eben, dass das nicht mehr so ist. Sondern wenn du mit jemandem verhandelst, der eh ähnlich wie Trump verhandelt, dann machst du einen ersten Schritt auf den anderen zu, das erste Zugeständnis. Der nimmt das und stellt eine erhöhte Forderung. Also ist das schon mal weg, ohne Gegenleistung. Und dann denkst du, nee. Und jetzt passiert was ganz Gefährliches. Wenn ich meine Werte verletzt fühle, werde ich emotional. Ich denke, was spinnst du oder was? Ja, jetzt bin ich dir so weit entgegengekommen. Ich habe so ein cooles Angebot gemacht. Es war ich doch so fair und du bist nicht fair. Jetzt wird es emotional und eskaliert. Und das ist die große Gefahr, die wir zurzeit sehen, dass Verhandlungen einfach so eskalieren, weil die Leute immer noch glauben, wir sind immer noch in der alten Welt. Also die alten Werte, eben Kooperation. Und jetzt kommt in eine neue Welt, die interessensbasiert ist. Also Trump sagt ja ganz unverblümt, America first, make America great again. Er sagt ja nicht, make the world great again, sondern er hat ja eigene Interessen. Und jetzt passiert etwas wieder, was Gefährliches, dass wenn jemand, der wertebasiert verhandelt, mit jemand, der interessensbasiert verhandelt, dann geht's einfach schief. Und Werte sind natürlich gut, also Fairness, Kooperation, Menschenrechte, Demokratie, ist alles gut. Aber Achtung, es wird gefährlich. Werte sind dann gut, wenn sie mir als Orientierung dienen, aber nicht als Bewertung dienen. Also, unsere ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock hat ja sehr stark über Werte, also auch die feministische Außenpolitik und auch die wertebasierte Außenpolitik, die ist ja dann zu Ländern gefahren und hat ihren Wert dann bewertet. Also die ist zu afrikanischen Ländern gefahren und hat zum Beispiel diesen afrikanischen Ländern gesagt, wie sie die Damentoiletten bauen müssen. Also die deutsche Außenministerin kommt nach Afrika und sagt, so geht's. Ja? Was die natürlich jetzt nicht so super gut gefunden haben, sondern die dann gedacht haben, wer bist du eigentlich, dass du uns sagst, wie wir zu tun haben. Und was dadurch passiert ist, dass die deutsche Außenpolitik sehr stark negativ bewertet worden ist. Wir haben es ja gemerkt vor ein paar Wochen, sollte ja Deutschland in den UN-Sicherheitsrat gewählt werden. Und dann hat Deutschland einfach keine Unterstützung bekommen. Ich war gerade während dieser Tage in New York und ich habe mit jemandem gesprochen aus dem Sicherheitsrat und die haben gesagt, sie haben sich so gefreut, dass Deutschland nicht reingekommen ist, weil diese Politik von Baerbock, dieses rechthaberische, besserwirrische, Werte, Moral, bewertende Verhandlungsführung, das hat sie so angekotzt, dass sie einfach wirklich froh waren, dass eben andere Länder jetzt reingekommen sind. Und das merken wir eben, dass dieses, wenn Werte aus Orientierung dienen, dann ist es gut. Wenn ich aber glaube, dass ich dadurch moralisch über dir stehe, dann ist es schlecht.
Krass. Du berätst ja die UN. Das heißt wirklich, das war eine Lektion für Deutschland, einfach zu sagen, wir machen das nicht mehr.
Das war so bitter, das war so bitter. Wadiful ist dann noch rübergeflogen mit seinem Team und die haben noch versucht zu retten, was zu retten ist. Die haben tausende von Gesprächen geführt. Es war viel zu spät, Weil gerade die Länder, die von Annalena Baerbock zurechtgewiesen worden sind, die haben gesagt, wir haben keinen Bock auf so einen Käse hier. Und die haben natürlich dagegen gestimmt. Und jetzt ist so ein wichtiges Land wie Deutschland, also eine der größten Wirtschaftsnationen, auch einer der größten Beitragszahler der UN, ja, ist nicht reingekommen. Es ist halt Österreich zum Beispiel drin, die natürlich nicht die Power haben wie Deutschland.
Spannend. Aber Matthias, was du schilderst, hat ja eine grundsätzliche Veränderung, das für viele, vermutlich auch aus der Tomorrow-Community, war immer das Verständnis, ich habe einen Deal gemacht, das war okay für beide, das ist Win-Win. Wie oft hat man das gesagt? Win-Win, komm, wir müssen beide einen Vorteil von haben, lass uns einen Deal machen. Und du sagst jetzt konsequent, das ist zu Ende. Es ist das Ende von Win-Win. Und das Takeaway, was ich hier in deinem Buch mitnehme, ist wirklich, dass du sagst, es gibt kein Win-Win mehr. Es gibt am Ende nur einen Gewinner und es gibt einen Verlierer. Nichts dazwischen.
Ja, es gibt eine Ausnahme noch. Wenn wir beide ein grundsätzliches Vertrauen schon haben, also eine gute Beziehung haben, ich dir vertraue, du mir vertraust. Also eine wirkliche gleiche Grundlage haben. Also wir sind beide im gleichen Kulturraum aufgewachsen, wir haben die gleiche Erziehung, wir haben die gleichen immer die gleichen Werte mitbekommen, dann funktioniert Win-Win schon noch. Dann benutze ich nämlich Informationen offen und nicht taktisch. Also wenn ich dir vertraue und du vertraust mir und ich habe eine Information, dann teile ich die. Sag, okay, schau mal, was ich gerade gesehen habe. Dann kommst du mit deiner Information und dann diskutieren wir offen über diesen Gegenstand. Wenn ich aber interessensbasiert bin, dann will ich einen Vorteil dadurch haben. Dann nutze ich diese Information eben nicht offen, sondern taktisch. Also ich überlege mir, wie bringe ich diese Information rein? Wann bringe ich sie rein? In welcher Form bringe ich sie rein? Vielleicht ein bisschen gefaked sogar. Also das heißt, ich gehe gegen dich. Und jetzt kommt natürlich die Kernaussage von meinem Buch. Wenn ich werteorientiert denke, also ich glaube immer noch, dass wir gemeinsame Werte haben, du aber interessensbasiert bist, also du auf den eigenen Vorteil schielst, also dass der eigene Vorteil dir wichtiger ist als der gemeinsame Vorteil. Ich glaube an den gemeinsamen Vorteil, du glaubst an deinen Vorteil. Dann wird etwas passieren, was sehr, sehr gefährlich ist. Ich glaube an Werte, du an Interessen, ich werde verlieren, weil ich so emotional werde, weil ich mich so ärgere und so enttäuscht bin. Und jetzt kommt natürlich, was ich in meinem Buch auch schreibe, ich hatte einfach die falsche Erwartung. Weil Enttäuschung kommt ja von der falschen Erwartung. Und es gibt viele Leute, die natürlich sagen, ich werf dir vor, dass du mich enttäuscht hast. Aber es ist natürlich falsch. Ich muss ja mir vorwerfen, dass ich die falsche Erwartung hatte.
Ja, aber die neue Erwartung ist, wenn ich dich richtig verstehe, nicht mehr Win-Win, sondern es geht um My Win. Was kann ich gewinnen? Und das finde ich, wenn man es zu Ende denkt, wirklich interessant, weil wir machen das immer noch fest an Trump. Aber wenn man eigentlich mal dieses Verhandlungsmodell, dieses Playbook, was er hat, mal überträgt, dann sehen wir ja, das passiert ja überall. Das macht ja in Deutschland jede Gewerkschaft, dass sie sagt, hier entweder wir kriegen mehr Geld oder wir legen hier ganz Deutschland lahm. Es macht mittlerweile jeder Lieferant, dass er sagt, entweder wir machen das so oder ihr kriegt einfach mein Zeug nicht mehr geliefert. Und jeder ist nur noch auf sich erstmal bedacht, in erster Linie auf sein Win und nicht mehr auf das, was wir doch alle mal verabredet hatten. Es geht um das Gemeinwohl, es geht um eine gemeinsame Sache, sondern jetzt geht es um erstmal nicht America first, sondern ich first, meine Company first, mein Interesse first, oder nicht?
Ja, du sprichst Gewerkschaften an. Das ist auch eine ganz, ganz spannende Entwicklung, finde ich. Also so die ältere Generation, die kommen ja noch aus dieser sogenannten Sozialpartnerschaft. Also Gewerkschaften sind ja gegründet worden im Sinne der Sozialpartnerschaft, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam im Sinne der Sozialpartnerschaft die beste Lösung fürs Unternehmen finden. Und dann sieht man jetzt natürlich jetzt diese Verhandlungen zum Beispiel von Vereinigung Cockpit, die Lufthansa-Piloten vertreten, die ja aus meiner Sicht doch ganz gut verdienen. Dann wird die Lufthansa da wochenlang bestreikt, dem Unternehmen extrem geschadet, wegen irgendwelchen Anrechnungen von bestimmten Bezügen auf die Altersteilzeit, wo du denkst, das ist falsch, das ist nicht Machtgebrauch, das ist Machtmissbrauch, weil die eigenen Ziele dem Unternehmen schaden. Und wir merken es jetzt zum Beispiel jetzt mit Volkswagen geht es ja schon los, man sieht ja schon in der Presse, wie sich jetzt die Positionen schon verhärten, wo die Gewerkschaft eben jetzt schon sagt, wenn ihr ein Werk schließt, dann. Ja. Und da bin ich ganz bei dir, der Ton ist falsch, die Vorgehensweise ist falsch und Sozialpartnerschaft muss gelebt werden von beiden Parteien. Aber wenn eine Gewerkschaft so so Trump-mäßig vorgeht, dann hat die eine Macht bekommen, die sie eigentlich nicht verdienen aus meiner Sicht und die Macht dann auch missbrauchen.
Was glaubst du, warum hat sich das überhaupt so verändert? Was ist da, du hast Werte schon angesprochen, was ist mit uns passiert, dass wir sagen, wir sind eben nicht mehr wertebasiert oder wertebasiert gewinnt eben nicht mehr, sondern noch viel schlimmer, wertebasiert verliert sogar.
Was ist passiert? Also ich glaube, dass einfach viele Konflikte der letzten Zeit einfach nicht wirklich klar adressiert worden sind. Also diese Merkel-Zeit, Obama-Zeit, man hatte gewusst, dass die Konflikte da sind. Also Putin oder jetzt, wenn man auch in die Wirtschaft schaut, man weiß ja schon lange, dass bestimmte Branchen einfach nicht mehr profitabel sind. Dass bestimmte Werke, zum Beispiel bei VW, wenn man sie in der Presse jetzt liest, schon lange nicht mehr profitabel sind. Das heißt, es sind bestimmte Konflikte einfach nicht adressiert worden, nicht angegangen, nicht verhandelt worden. Es war alles so, wir haben uns alle lieb und passt so. Dann kam Corona und was dazu geführt hat, dass ja viele gesagt haben, in dieser Zeit müssen wir zusammenhalten. Und dann war ein bestimmter Zeitraum, wo man gesagt hat, lass uns zusammen hinsetzen und lass uns gemeinsam überlegen, wie wir gemeinsam aus dieser Lage rauskommen. Und ich war da auch dabei, wir waren zum Beispiel in Stuttgart, da haben sich dann die großen Automobilkonzerne mit den Lieferanten von Tier 1, also der erste Lieferant, der zweite oder dritte Lieferant, wir sind da zusammengesessen und haben gesagt, was machen wir jetzt? Wir brauchen die Chips. Ja, also hört mal auf mit den eigenen Interessen, wir müssen gemeinsam schauen, dass wir wieder Auto bauen können. Das hat dazu geführt, dass so ein Gefühl der Gemeinsamkeit entstanden ist. Und dann war Corona vorbei und dann hat man gemerkt, so ups, die Konflikte vor Corona sind jetzt noch größer als vorher. Und dann haben die Leute einfach angefangen, die eigene Existenz zu sichern. Und was wir einfach sehen, dass einfach viele, gerade Automobilbranche, einfach viele Entwicklungen auch verschlafen worden sind, nicht umgesetzt worden sind. Und man jetzt einfach merkt, dass die Leute für sich verhandeln müssen. Und die müssen versuchen, die eigenen Punkte durchzukriegen, weil sie einfach sonst pleite gehen. Und deshalb glaube ich, dass diese harte Verhandlungsführung, die wir jetzt sehen, basiert auf vielen, 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 vielen versäumten Konflikten in der Vergangenheit.
Was bedeutet denn das? Wie wird so eine Verhandlung, eine My-Win-Verhandlung geführt? Was ist so der große Unterschied? Dass man erst gar keinen Kompromiss anbietet, dass man sofort sagt, hey, es geht hier um mich und ich stelle einfach gleich mal Maximalforderungen und was aus dir wird, ist mir egal? Oder wie funktioniert dieses neue Playbook?
Es funktioniert über das Senden von Signalen. Ich sende, bevor ich mit dir spreche, sende ich schon Signale der Macht. Also ein Signal der Macht wäre zum Beispiel, ich brauche dich gar nicht. Ein anderes Signal der Macht ist, eine hohe Forderung zu stellen. Ein anderes Signal der Macht wäre, eine negative Konsequenz schon in den Raum zu stellen, um dadurch bei dir schon eine gewisse Angst zu erzeugen. Also ich möchte schon vor der Verhandlung über meine Signale der Macht dir zeigen, dass ich mächtiger bin und du ohnmächtiger bist. Dann beginnt die Verhandlung damit, dass ich eben nicht von Win-Win spreche und von Partnerschaft, sondern dass ich dir vorwerfe, gleich zu Beginn der Verhandlung, dass ich von dir enttäuscht bin. Dass ich von dir erwartet hätte, dass du mit einer gewissen Kooperationsbereitschaft einsteigst, aber ich sehe keine. Das heißt, ich greife dich auch nur moralisch an. Und jetzt bist du durch die gefühlte Ohnmacht und den Vorwurf, unmoralisch zu sein, in einer gewissen Lage, wo du denkst, so, ups, was mache ich jetzt? Ja? Und wichtig wäre jetzt natürlich zu sagen, du sendest jetzt deine Signale der Macht und du gehst in dieses moralische Spiel eben nicht rein und wirst nicht emotional, sondern bleibst tatsächlich sachlich. Und wir merken einfach, dass Verhandlungen sind schon immer über Macht geführt worden. Jetzt wird es halt offensichtlicher, transparenter, vielleicht auch sogar ein bisschen ehrlicher.
Du hast einen ganz tollen Begriff dafür in deinem Buch benutzt. Newsjacking heißt der. Ich musste erst mal zweimal drüber nachdenken, was das bedeutet, weil wir kennen ja alle so Hijacken, entführen und dass man im Grunde genommen auch Newsjacking machen kann. Dass dieses Diskreditieren, dieses Rufzerstören, dieses gesellschaftliche Narrativ zu schaffen, dass das sehr bewusst im Vorfeld schon eingesetzt wird und wirklich bewusst nicht nur bei Trump. Ich kann mal alle wirklich auffordern, schaut euch mal Verhandlungen an, ob das in der Autobranche ist oder in welchen Bereichen auch immer. Selbst im Sport sieht man das mittlerweile, dass so gezielt Informationen, ganz oft auch so Fake News, erstmal gestreut werden, um jemand vor einer Verhandlung erstmal bewusst zu diskreditieren.
Ja. Ja, ich war selbst überrascht, muss ich sagen. Ich habe jemanden kennengelernt, einen Berater aus dem Umfeld von Weißen Haus in Washington DC. Und die haben mir aufgezeigt, wie die das machen. Und da sitzt nicht wirklich, ein Team sitzt da, die haben große Bildschirme vor sich und die sehen, welche Themen in Social Media gerade so behandelt werden. Also was gerade so kommt. Also welche News gerade so risen, wo man so sagt, so, schau mal, über dieses Thema wird gerade diskutiert. Und dann gehen die hin, gucken, und kurz vorm Peak gehen die rein und verbinden dieses Thema mit einem eigenen Narrativ, um das zu newschecken, also wirklich für sich zu nutzen dann. Ja. Und dann ist natürlich so, je irrationaler dieser Post dann ist von der Trump Administration, je, sag ich mal, verrückter, desto mehr Gegenwehr natürlich. Und durch die Gegenwehr geht dieser Post natürlich hoch. Also würde keiner darauf reagieren, würde überhaupt nichts passieren. Also als er zum Beispiel gesagt hätte, ich übernehme jetzt Grönland, wenn da keiner reagiert hätte, das wäre einfach verschwunden, das Ding. Ja? Aber nachdem alle so ihr Post dann draufgehauen haben, du spinnst und das geht doch nicht und so, ist dieses Thema nicht, weil es Trump gepostet hat, sondern weil die Reaktion so intensiv war, so hochgegangen. Und die haben jetzt so einen News-Cycle, also die sehen halt natürlich, ein paar Stunden hat das den Peak und dann geht's wieder runter. Und dann muss man wieder was nachschieben. Also dass eben Trump sagt, ich möchte irgendwie, was weiß ich, dann die Militärbasen in Grönland, dann geht's wieder hoch. Ja, und so steuern die Medien. Und ich war in Davos beim Weltwirtschaftsforum da auch eingeladen und das war echt faszinierend. Der Tag, bevor Trump kam, haben alle über Trump gesprochen, obwohl er noch gar nicht da war. Und es gab ja wirklich genug andere Themen zu der Zeit. Und das nennt man Newschecking. Also die News so zu beherrschen, dass wir drüber reden und wir dieses Thema für ihn besprechen. Und wir merken es auch in der deutschen Politik, oder wir merken es natürlich immer mehr, wie wichtig das wird, die Themen zu bestimmen. Und da ist aus meiner Sicht, ich habe den Trump jetzt nicht selbst gefragt, aber der Mann, der mir das erklärt hat, der hat das erklärt als ganz bewusste strategische Entscheidung, die Medien so zu steuern. Und das ist nichts Emotionales und nichts Blödes, wo man sagt, der Trump spinnt mal wieder. Es ist eine ganz gezielte Medienstrategie, um die News tatsächlich zu checken.
Und eine Strategie, die komplett auskommt, ohne jegliche Form von Respekt. Weil das finde ich auch das New, von dem wir immer sprechen. Im Fall Grönland war das ja strategisch auch ein echter Stunt, einfach mal zu behaupten, dass Trump ja behauptet hat, Grönland hat überhaupt keinen Anspruch auf sich selbst. Eigentlich gehört Grönland schon immer zu Amerika. Das einfach mal zu behaupten. Ja. Die zweite Behauptung dann, ach, die meisten Grönländer wollen gerne zu Amerika gehören. Mhm. Die wären froh, wenn sie zu uns gehören. Einfach mal zu behaupten, ohne jegliche Grundlage. Aber er macht das ja auch sehr scharf mit Personen. Ja. Dass er dann, als Friedrich Merz dann das nicht mehr so gemacht hat, wie er es gerne wollte und zum nächsten Besuch kam und er erst mal vorher die News droppte, dass ja Friedrich Merz der schlechteste Kanzler aller Zeiten sei und dass Deutschland ihn hassen würde. Ja. Einfach mal so rauszuhauen, das macht er mit allen, das macht er mit Macron, das macht er mit Zelensky, das macht er mit Putin, mit wem auch immer. Das ist ja so dieses neue Level, auch bereit zu sein, wirklich sofort zu diskreditieren. Und das macht er in der Politik, aber wir sehen das auch, dass das mittlerweile auch in der Wirtschaft gemacht wird, dass es auch in Industrien gemacht wird, wo gleich Arbeitskräfte diskreditiert werden, dass sie das nicht können, dass sie zu faul sind. Kommt ja auch mittlerweile immer häufiger in der Regierung, dass es heißt, die Leute sind zu faul. Wird einfach mal so gedroppt. Das ist schon neu.
Ja, und es ist auch falsch. Es ist auch falsch. Also es ist natürlich für einen Trump, der natürlich in seiner Welt natürlich dafür sorgen möchte, dass seine Themen diskutiert werden. ist natürlich, wenn einen anderen Partner dann eben negativ bewertet, wie Sleepy Joe oder so, mit Joe Biden, dann ist natürlich auch, dass viele Leute darauf anspringen und dann natürlich auch dadurch das wieder mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aus meiner Sicht absolut falsch. Ich bin mir auch sicher, dass das langfristig nicht funktionieren wird. Aber wir sehen es natürlich in anderen Bereichen auch, dieses Schlechtmachen, dieses Diskreditieren. Und mit Social Media ist natürlich es super leicht. Du kannst mit AI, kann ich ja heute in 2 Minuten eine totale Kampagne gegen dich fahren und sagen, Tom, schau mal, so ist er jetzt, ja. Und dich zu wehren ist ja fast unmöglich, weil es natürlich so einen Effekt hat. Also ja, es ist eine neue Challenge und ich finde es gefährlich, ich finde es wahnsinnig gefährlich, weil natürlich das auch so abfärbt jetzt im vielleicht auch im täglichen Leben, dass man eher bereit ist, mal einen negativen Kommentar zu machen. Und ich fand es mal spannend, ich bin ja nicht so in den Medien präsent jetzt, aber ich finde es mal spannend, wie Leute damit umgehen, wie zum Beispiel ein Felix Lobrecht in seinem Podcast letztes Mal gesagt hat, dass die negativen Bewertungen, die er online bekommt, dass er die einfach nicht liest. Sagt, das sind einfach Geister, nennt er die. Und weil er die Leute, die er tatsächlich trifft, ja immer positiv ihm gegenüber sind. Und das, glaube ich, ist auch so eine Möglichkeit, damit umzugehen, zu sagen, okay, die Leute, mit denen ich spreche, das nehme ich ernst. Alles andere, was im Internet irgendwie passiert, ist halt so.
Ja, total. Aber das eine ist natürlich so die Wahrnehmung, die du jetzt als Person oder als Unternehmen hast, deine Bewertung. Aber die andere Situation ist ja, wow, das ist dein Job, du musst in die Verhandlung gehen. Ja. Du sitzt da mit einem Trump oder mit einem Industrieboss, mit einem Unternehmer, mit einer Gewerkschaft oder eben einfach mit deinem Chef. Und du hast die Situation, dass du gerne was durchsetzen möchtest und er dich einfach in eine Position bringt, wo du auch spürst, hey, das wird hier für mich kein Win-Win. Und deshalb nimm uns da bitte mal mit, was sind die Abwehrstrategien gegen dieses kompromisslose Verhalten? Was macht man, wenn man so einen Mini-Trump vor sich hat, der sofort signalisiert, hey, hier geht es nur um meinen Gewinn und du wirst hier definitiv als Verlierer vom Tisch gehen. Was kann ich dann tun, Matthias?
Also erstmal sich freuen, dass die Gegenseite so dominant auftritt, weil es natürlich auch ein Zeichen der Abhängigkeit ist. Also wenn ich nicht abhängig bin in einer Verhandlung, wenn ich den anderen nicht brauche, dann gibt's ja keinen Grund, so dominant und aggressiv aufzutreten. Deshalb, wenn mir jemand gegenübertritt, sehr aggressiv, hohe Forderungen, irrational, dann denke ich mir, super, das wird Spaß, das wird richtig Spaß bringen, weil ich merke, der andere braucht etwas von mir, was ich noch nicht weiß, was er braucht. Aber ich weiß, er braucht was. Diese aggressive Verhandlungsführung signalisiert ja auch eine gewisse Abhängigkeit, die Notwendigkeit, da jetzt zu sprechen. Das Zweite ist, du sagst Abwehr. Wie kann es abwehren? Ich glaube, das wäre schon ein Fehler, es abzuwehren, weil wie wir ja wissen, wenn man sich im Fußball mit der Mannschaft hinten reinstellt und abwehrt, irgendwann kommt ja doch der Fernschuss, der ins Tor geht. Also ich glaube, man muss weg von diesem ich wehre es ab, hin zu proaktiv, ich will das Spiel spielen. Und ich will mein Spiel spielen, nicht dein Spiel. Also in der Verhandlungssprache sagt man die Sandbox. Ich möchte, dass du in meinem Sandkasten spielst und nicht in deinem. Wenn du zum Beispiel sagst, Matthias, ich will jetzt 10% mehr. Und ich sage, nein, das geht nicht. Bin ich schon in der Abwehr. Also das heißt, ich darf nicht Nein sagen, ich darf nicht Ja sagen, ich darf nicht Aber sagen. Du kennst ja unser Zauberwort. Ich sage schwierig. Sag schwierig, zähl leise bis 3. Oder ich sage notiert. Und sende dadurch ein Signal der Macht. Nämlich, du willst einen Konflikt? Du kriegst ihn auch. Und jetzt gehe ich quasi in eine eigene Machtposition und sag, okay, notiert. Und lass dich aber im Unglauben, was mache ich jetzt damit? Sondern ich sage nur notiert. Oder sage eben, das ist schwierig.
Das ist ein ganz toller Satz, weil der klingt so einfach, es ist notiert, aber du sagst ihn ja sehr bewusst, du hast ihn auch gerade zweimal wiederholt und in deinem Buch wird es auch klar, dass man in solchen Verhandlungen nicht sagen soll, ich habe es verstanden, sondern dass man sagt, ich habe es notiert. Bitte, was macht den Unterschied zwischen, ich habe es verstanden, ja, und ich habe es notiert? Ja.
Ein riesiger Unterschied. Also notiert heißt, ich nehme das Spiel an und ich gehe jetzt in den Lead, also ich möchte ab jetzt die Verhandlung führen. Weil wenn ich sage, schwierig, dann sagst du, was soll da schwierig sein? Wenn ich sage, notiert, dann fragst du, was notieren Sie hier? Ja, also das heißt, du übergibst mir wieder den Lead, jetzt komme ich wieder, es kann mich wieder selbst die Verhandlung führen. Verstehen ist wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gefährlich, weil ich der Meinung bin, dass man Menschen nicht verstehen kann. Ich bin mittlerweile so weit, dass das Wort "ich verstehe sie" zur totalen Eskalation führt. Weil wenn ich zum Beispiel, ich bin jetzt gerade interviewt worden, auch zum Fall, die alleinerziehende Frau mit 4 Kindern möchte während der Ferienzeit Urlaub haben. Und jetzt kommt der Chef, also klare Rollenbilder war in diesem Interview, der männliche Chef ohne Kinder, ist jetzt mit dieser Verhandlung konfrontiert. Die Frau sagt, ich brauche jetzt Urlaub, weil meine Kinder jetzt Ferien haben. So. Und jetzt ist die Frage, was mache ich jetzt als Chef? Und es möchte aber ja keinen Urlaub geben, weil andere vielleicht schon Urlaub eingetragen haben. Und jetzt sage ich ja, ich verstehe sie gut. Was denkt dann die Frau mit 4 Kindern, wenn der kinderlose Chef sagt, ich verstehe sie gut? Die wird sagen, gar nichts verstehst du. Und jetzt wird's super emotional. Und ich habe das gelernt bei der Polizei, dass wir nie gesagt haben, ich verstehe sie, weil der Geiselnehmer, der Suizidgefährdete zum Beispiel, dann denkt, nee, du verstehst gar nichts. Weil verstehen heißt ja, dass ich nachvollziehen kann, was du gerade durchlebst. Und das kann ich halt nicht, weil du in einer anderen Welt lebst als ich. Wenn ich kinderlos bin und du 4 Kinder, kann ich dich nicht verstehen. Wenn ich bei der Polizei bin und du Suizidgedanken hast, ich kann es nicht verstehen. Deshalb ist es aus meiner Sicht unheimlich gefährlich zu sagen, ich verstehe sie, weil du dann denkst, nee, tust du nicht. Und jetzt wird es emotional. Deshalb bitte nie sagen, ich verstehe sie, sondern wir sagen, notiert. Lassen dem anderen bewusst im Unklaren, was ich notiert habe. Ich lasse bewusst im Unklaren, was mein nächster Schritt ist. Weil Verhandlungsführung funktioniert immer über Macht. Und ich muss ein Signal senden, dass ich mächtig bin. Und notiert, Konflikt aushalten, genießen, Augenkontakt, diese Spannung zu spüren, das ist geil.
Jetzt wird's echt spannend für alle hier aus der Tomorrow Community. Bitte nimm uns damit. Was bedeutet das, wenn ich morgen eine Gehaltsverhandlung habe, wenn ich morgen zu meinem Chef gehe und sage, hey, ich verdiene eine Beförderung, ich verdiene den besseren Job. Und der sagt mir natürlich, Tom, Wirtschaft ist schwierig, schau mal in die Nachrichten, wir haben kein Budget, es kommen Kürzungen. Dann gibt es ein Wort, wenn ich dich richtig verstehe, dass ich niemals sagen darf, ich verstehe dich.
Niemals. Niemals. Also Verhandlung, gerade Gehalt, ist natürlich eine schwierige Verhandlung, weil es, denke ich, fast immer mit Emotionen verbunden ist. Also es gibt immer die Dreiteilung Ziel, Strategie, Taktik. Also Ziel, was möchte ich erreichen? Ich sage mal, du bist mein Chef, ich möchte 10% mehr, dann wäre das mein sogenanntes Maximumziel, hätte ich ja 10%. Sage aber 3% müssen sein und unter 3% würde ich vielleicht auch, also würde ich definitiv auch kündigen, weil 3% brauche ich. Das ist für mich jetzt mein Ziel. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, ist ja nicht so wichtig. Ich habe mein Ziel, 10 ist super und 3 ist Minimum. So. Strategie, wie gehe ich jetzt rein in die Verhandlung? Gehe ich rein eher fordernd, eher kooperativ? Biete ich gleich zu Beginn einen Kompromiss an? So, was ja viele Deutsche machen, gleich mit einem Angebot zu kommen. Also wie gehe ich in die Verhandlung rein? Das ist ein strategischer Ansatz. Und dann ist die Taktik, also was sage ich, wie sage ich's? Das sind die 3 Elemente, Ziel, Strategie, Taktik. So, jetzt gehe ich zum Beispiel rein und nehme die Strategie, dass ich fordernd reinsteige, was aus meiner Sicht ja fast immer die beste Strategie ist. Aber wenn ich nur eine Forderung habe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie scheitert, sehr groß. Also gehe ich nicht rein und sage 10%, sondern ich sage, lieber Chef, lieber Tom, ich würde gerne mit dir über die Zukunft reden. Ich habe ein paar Ideen entwickelt, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ich möchte unter anderem das Team vergrößern. Ich möchte mehr Umsatz generieren, gerade weil wir dadurch in andere Länder uns dann outreachen können. Ich habe einen Vorteil und so. Und jetzt beginne ich, das Spiel zu definieren, also den Sandkasten auszustecken, indem ich sage, mehr Verantwortung, mehr Umsatz, mehr. Und dafür hätte ich gerne 10%. So, das heißt, ich habe jetzt schon den Sandkasten so groß gemacht, dass wir auch ein bisschen spielen können in diesem Sandkasten. Und jetzt sagst du, Matthias, nee, es geht nicht. Schau mal Nachrichten, schau mal die wirtschaftliche Lage, es geht einfach nicht. Dann sage ich eben nicht, okay, vielen Dank fürs Gespräch, sondern sage, hey, vielen Dank, dass du offen aufzeigst, wie die wirtschaftliche Lage aus deiner Sicht sich gerade darstellt. Dann lass uns doch über die nächsten 3 Jahre reden. Lass uns doch so eine sogenannte Ramp-Option machen. Im ersten Jahr machen wir 3%, da machen wir 2% und da machen wir 5%. Und dann sagst du, ja, aber wenn wir es nicht leisten können, dann sage ich, okay, super, vielen Dank, dann binden wir halt die 5% im dritten Jahr an bestimmte Rahmendaten, an sogenannte Key-Performance-Indikatoren. Das ist okay, sollte der Umsatz in Österreich um 5% wachsen, dann so. Also das heißt, ich bleibe immer dran, ich gehe immer weiter und gebe nicht auf, nur weil du einmal Nein sagst.
Aber du sagst nicht den Satz, ich verstehe dich, ich verstehe dich.
Nie. Bitte, das ist so eine, sag ja, ich verstehe dich. Dann sagst du, ja, wenn du mich, also spielen wir es einfach mal durch, ja. Du sagst, Matthias, schau mal, die Lage ist echt schlecht, wirtschaftliche Lage kann man sich leisten. Dann sag ich, ja, das verstehe ich. Dann sagst du, okay, dann passt ja. Weißt du? Also, nee. Großer Fehler.
Spielen wir es mal anders durch, Matthias. Ich habe ja dein Buch gelesen. Ja. Und ich mache jetzt hier mal das Ende von Win-Win. Ja. Mach mal die kompromisslose Verhandlung mit dir. Du kommst zu mir für eine Gehaltsverhandlung oder für einen Deal und ich sage jetzt erstmal hier im Schranner-Stil, boah, du bist echt der schlechteste Mitarbeiter, ne? Du weißt,
das ist nicht Schranner-Stil.
Nein, aber nicht Schranner-Stil, aber das ist der Stil, der heute in vielen Verhandlungen gemacht wird. Erstmal respektlos sein, erstmal diskreditieren, erstmal sagen, boah, Matthias, du weißt schon, dass du echt der schlechteste Mitarbeiter bist, ne? Ja. Ich habe ja mal die Leute gefragt, du bist auch echt der Unbeliebteste, ne? Und ich frage mich als Chef ja sowieso, brauche ich eigentlich noch Leute wie dich oder mache ich das alles mit KI? Ich habe auch gesehen, du hast einen alten Vertrag, du hast ja noch einen von den teuren heute. Matthias, kriegt da keiner mehr so einen Vertrag wie du. Du kannst ja froh sein, dass du noch so einen hast. Und am liebsten verlagere ich sowieso meine Produktion demnächst ins Ausland. Also, was wolltest du nochmal?
Ja, so. Kommt die Grundsatzfrage, bist du noch da? Bist du noch da?
Ob ich noch da bin?
Ja? Oder bist du jetzt gegangen?
Nein, ich bin noch da. Ich
bleib alles gut, alles super. Da freue ich mich. Bist du immer noch da? Also, ich höre mir das halt an. Ich sage natürlich nicht, verstehe ich. Weil wenn ich sage, verstehe ich, dann ist die Verhandlung vorbei. Sondern sage, okay, notiert. Achtung bitte, solange du noch da bist, willst du was von mir.
Das heißt, erst wenn ich jetzt das alles zu dir gesagt hätte und ich würde aufstehen und gehen, dann wüsstest du, es ist vorbei.
Nee, dann ist da eine Phase der Verhandlung. Ist halt die erste Phase vorbei, aber doch noch nicht die Verhandlung. Also wenn du mich respektlos niedermachst, ja, ich würde einfach mitschreiben. Aber ich würde definitiv nicht dagegen gehen und ich würde es nicht bewerten, sondern ich würde mir einfach denken, ich denke mir in Verhandlung immer, du bist noch da, du bist noch da, du bist noch da, alles fein. Solange du noch da bist, ist alles gut.
Wie schafft man es da, so cool zu bleiben?
Indem ich einfach eine Verhandlung sehe, was das aus meiner Sicht ist. Das ist einfach ein Prozess. Es hat immer was Spielerisches. Ja. Und ich denke mal, wenn du mich so niedermachst, dann denke ich mir, nice try, gut gemacht. Gut vorbereitet.
Aber es ist ja trotzdem hart. Wir erleben das ja auch immer, wie dann alle reagieren. Also nehme ich jetzt nochmal so Trump als Beispiel, wenn er dann Leute beleidigt, wenn er Leute diskreditiert, wenn er über Macron, Frankreichs Präsident, mal kurz sagt, was er da auf die Mailbox gesprochen hat oder was es für heimliche WhatsApps gab. Das ist ja schon etwas, da kannst du ja Politiker sein, da kannst du im Business sein, das trifft dich ja schon, ne? Weil du einfach denkst, oh, das geht jetzt schon an die Substanz, das trifft dich schon sehr persönlich, weißt du? Und auch gerade, wenn jemand jetzt nicht nur sagt, hey, deine Arbeitsleistung im Verhältnis zu ist schlecht, sondern mit solchen Dingen, du bist unbeliebt, dich mag eh keiner, dich braucht auch keiner, wo du dann denkst, so, oh, das trifft mich schon.
Ja, klar. Wobei Trump ist halt da. Also wir müssen halt damit umgehen können. Und weil es ja manchmal so schaut, als ob ich Trump irgendwie verteidigen würde. So, nee, tue ich nicht. Er ist halt da und die Frage ist, wie man damit umgeht, mit jemand, der halt so aggressiv und mächtig dann auftritt. Und was man halt nicht machen darf, man darf es halt nicht, also man darf einfach nicht in diese Emotionalität einsteigen. Und ich sage mir immer, ich erlaube anderen Menschen nicht, mich zu ärgern. Wenn, dann ärgere ich mich über mich selbst. Aber nicht, weil andere mich ärgern. Und wenn du jetzt anfängst, da mich niederzumachen, dann denke ich mir halt, nice try, ja, kann man sich mal anhören, war ganz spannend so, ganz unterhaltsam. Wenn ich dann aber emotional reagiere, dann ärgere ich mich über mich, weil ich jetzt einen Fehler gemacht habe, weil ich mich emotionalisieren habe lassen. Und deshalb, unheimlich wichtig aus meiner Sicht, Menschen können mich nicht ärgern, ich kann mich ärgern, Aber es ist meine Entscheidung, ob ich mich ärgere. Und das nimmt viel weg. Also viele Emotionen der Verhandlung einfach.
Okay, und ich gehe mal davon aus, kein Gegenangriff, nicht anfangen, jetzt auch noch den Chef zu beleidigen oder auch...
Dich mag auch keiner. Ich war gerade in der Kantine, haben sie auch über dich geschimpft. Ja? Dann eskaliert sofort. Ja.
Und versuchen sich zu rechtfertigen, wenn jemand solche Behauptungen aufstellt oder wirklich nur einfach sagen, ja, ist notiert?
Tja. Wenn du dich rechtfertigst, gebe ich dir recht.
Also nochmal wirklich, damit ich es notieren kann, Matthias. Ich sitze bei meinem Chef, will eine Gehaltserhöhung und der sagt mir, ha, du bist unbeliebt, eigentlich brauche ich dich nicht, eigentlich will ich das mit KI machen. Fange ich nicht an, hey, du weißt schon, du brauchst mich, ne? Du weißt schon, ich kann andere Dinge als KI. Fange ich gar nicht erst an.
Nee, musst du verlieren.
Okay.
Musst du verlieren. Notiert.
Eine weitere Sache, die ich bei dir gelernt habe, ist, dass solche Verhandlungen immer schon vor dem ersten Wort entschieden werden. Du hast hier eine Formulierung in deinem Buch benutzt, wer sich vor dem König verbeugt, hat schon verloren. Wenn man darüber mal nachdenkt, finde ich es super spannend. Erklär du erstmal, wie du es meinst, dann komme ich gleich mit meinen Gedanken.
Ich habe da mit jemandem gesprochen aus dem Theaterumfeld und der hat mir das erklärt, wusste ich vorher auch nicht. Beim Theater sagt man eben den König spielen die anderen. Also stellt euch mal vor, alle, die jetzt zuhören, ihr seid im Zuschauerraum, Theater, Schauspieler auf der Bühne, der König betritt die Bühne. Also König, Purpurmantel, Krone, so Zepter. Was sofort passiert, sobald er die Bühne betritt, alle Schauspieler drehen sich um, schauen den König an, verbeugen sich. Der König wird zum König. Zweites Beispiel, die Schauspieler haben sich vor der Aufführung ein bisschen gestritten und sagen, den Typen, der heute den König spielt, den lassen wir mal so richtig auflaufen heute. Ja, den zeigen wir mal, ja, wo der Arm hängt. So, die Schauspieler sind auf der Bühne, ihr seid im Zuschauerraum, ihr schaut zu. Alle spielen, plötzlich der König betritt die Bühne. Gleicher König, Purpurmantel, Krone, Zepter und so. Keiner schaut ihn an. Im Zuschauerraum denkst du, komisch. Ja? Keiner schaut ihn an, keiner verbeugt sich. Und jetzt wirkt dieser Schauspieler wie ein verkleideter König, aber nicht wie ein König. Weil den König spielen die anderen, also die anderen Schauspieler spielen den König. Nur wenn die mitspielen, wirkt der König wie ein König. Wenn man das überträgt eben jetzt auf Politik, auf Business, den König spielen die anderen. Trump spielt sich als König. Sobald sich jemand verbeugt, wirkt er als König. Wird sich niemand verbeugen, wirkt er wie ein verkleideter US-Präsident. Also Macht entsteht durch den Eindruck der Macht, nicht durch die tatsächliche Macht, aber durch das Verbeugen vor dem König. Dadurch entsteht dieses Machtgefühl und auch auf der anderen Seite logischerweise das Ohnmachtgefühl. Und es gibt unheimlich viele Signale der Macht. Also auch schon im Auftreten, in der Kleidung, in wie ich mich gebe, wie ich mich vorbereite, welche Signale ich vor der Verhandlung schon sende. Und ich glaube, das ist einfach wichtig zu erkennen, dass es Signale gibt, die man einfach auch schon mal analysieren sollte. Und ich finde es super schön, einfach Filme anzuschauen. Kennst du Harvey Specter?
Nein.
Von Suits? Nee. Der ist zum Beispiel, der trägt nie eine Mappe oder nie eine Tasche. Der signalisiert dadurch, ich bin so wahnsinnig wichtig, weil Könige tragen keine Taschen. Und so gibt's unheimlich viele Signale, die man so rausfiltern kann und die man auch für sich nutzen kann. Ja? Also zum Beispiel, zu spät kommen ist kein Signal der Macht. Das ist aus meiner Sicht respektlos. Ja? Aber den Raum so einzurichten, dass ich wie ein König wirke, das geht schon.
Mit dem, was du gerade sagst, was bedeutet das, wenn man jetzt ins White House kommt, ins Oval Office? Und da ist es ja mittlerweile gelernt, dass alle kommen und machen als allererstes mal Donald Trump große Geschenke. Da kommt der CEO von Rolex und schenkt ihm erstmal eine Rolex-Uhr für seinen Schreibtisch der Macht. Da kommt Friedrich Merz und besorgt erstmal eine Geburtsurkunde von seinem Großvater und erklärt erstmal, dass doch eigentlich Donald Trump ein Deutscher ist und eigentlich einer von uns ist. Ja. Ist das schon zu viel Verbeugung vorm König?
Ich glaube, es gibt eine feine Grenze zwischen respektvollem Zeigen von ich respektiere dich, also die Geburtsurkunde da von dem Opi fand ich gut, also einfach als Zeichen, ich interessiere mich für deine Geschichte. Das Flugzeug aus Katar fand ich nicht mehr so gut, weil es natürlich komisch, also Geschmäckli hat, ja, wenn man sich da solche Geschenke annimmt. Ich glaube, es gibt eine feine Linie. Die Geschenke, glaube ich, sind es gar nicht so. Ich glaube, es sind mehr so die Äußerungen, die wir haben. Also dieses Dagegengehen, dieses, also eben dieses Spielen vom König, dieses Verbeugen. Wenn man selbst Forderungen stellen würde, dann würde man selbst als König wirken und nicht als jemand, der sich verbeugt. Deshalb, also für alle Verhandlungen gilt, wenn die gegnerische Seite mit Forderungen einsteigt, dann komme ich auch mit Forderungen und ermögliche die Verhandlung dadurch.
Was bedeutet das für alle, die jetzt ein Gespräch wieder haben mit ihrem Vorgesetzten, mit ihrem Chef in ihrem Unternehmen oder im Zweifel auch mit einem wichtigen Lieferanten, wo ein Deal gemacht werden muss? Wie kann man da diese Balance schaffen zwischen Respekt, aber bloß nicht zu viel Verbeugung?
Ja, Respekt ist durch den positiven Einstieg. Also es ist immer wichtig bei Verhandlungen, dass man die Gemeinsamkeiten betont. Also du bist mein Chef, wir beide wollen, dass das Unternehmen erfolgreich wird. Wir beide möchten durch diese derzeit kritische Phase, dass man da unheimlich wirklich erfolgreich diese Phase meistern. Also ich beginne immer mit Gemeinsamkeiten. Dann setze ich den Rahmen. Also Nummer 1, Gemeinsamkeiten. Nummer 2, Rahmen. Wir sagen, Tom, wir haben jetzt eine Stunde Zeit. Da würde ich folgende 3 Themen gerne mit dir besprechen. Also ich definiere den Rahmen, bevor ich auf den Inhalt komme. Gemeinsamkeiten, Rahmen, jetzt kommen die Inhalte. Und jetzt sage ich, wir beide wollen gemeinsam in Österreich erfolgreich werden. Könntest du dir vorstellen, ja, dass ich ein größeres Team bekomme, dass wir mehr Umsatz vereinbaren, dass ich dann, und das auch mit 10% mehr Gehalt. Und jetzt beginnt die Verhandlung. Und dadurch zeige ich, dass ich auch wertvoll bin, dass ich einen Wert biete für dich, für die Zukunft. Achtung, nicht für die Vergangenheit, was ja viele falsch machen. Ich habe im letzten Jahr einen super Job gemacht, deshalb möchte ich für die Zukunft mehr Geld. Und das ist Quatsch. Ja? Weil das Erste, was du sagst, für die Vergangenheit hast du schon Geld bekommen. Also ganz gefährlich. Das ist aus der Vergangenheit eine Forderung für die Zukunft zu stellen. Das darf man nie machen. Nie.
Das gilt für alle Verhandlungen, dass man immer in die Zukunft verhandelt. Ich habe dich ja erlebt, da hattest du mich netterweise eingeladen bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Fand ich auch wirklich super, super spannend, ohne da jetzt in diesen Riesenkonflikt zu gehen. Aber ging natürlich um Israel und Gaza-Konflikt. Und da hast du ja auch klar gemacht, dass die einzige Verhandlung, die geführt werden kann, nur in die Zukunft gehen kann, weil natürlich in den letzten Jahrzehnten so viel Krieg, so viel Tod, so viel Schmerz, so viel Trauer, so viel Hass ist, dass man das sowieso nicht mehr zusammenkriegt. Man kann nur eine Vereinbarung da noch treffen für die Zukunft. Da fand ich das wirklich ein sehr, sehr starkes Bild, was du gezeichnet hast.
Ja, ich merke auch immer mehr, dass es nur über die Zukunft gehen kann. Ich war nochmal in Beirut nach unserem Gespräch. Ich war kurz vorm Airstrike nochmal dort und habe jemand getroffen zwei, drei Leute, die wirklich was zu sagen haben in dem Konflikt. Und es ist faszinierend, wie schnell bei einem Wort, wie schnell das Gespräch gibt. Also wenn du so Worte einbringst, die einfach so behaftet sind mit der Vergangenheit, wie Rückkehrrecht der Palästinenser oder die Zwei-Staaten-Lösung oder die Autonomie oder, also es gibt da so viele Begriffe, das sind ja nicht nur Worte, sondern hinter jedem Wort steht eine Emotionalität, oft auch eine Traumatisierung. Und wenn ich dann zum Beispiel mit den Leuten versucht habe, herauszufinden, was könnte denn eine Möglichkeit sein, einfach zu sagen, könnten wir uns einfach mal vorstellen, dass wir das Rückkehrrecht mal ein bisschen bumm. Ja. Und deshalb, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass all diese Worte aus der Vergangenheit am Verhandlungstisch sofort zum Scheitern führen werden und es einen komplett neuen Zugang braucht, also zu sagen, okay, die Vergangenheit ist die Vergangenheit. Die Frage ist, was willst du in der Zukunft, was will ich in der Zukunft? Und dann sofort fokusvolles sein in die Zukunft. Alles andere aus meiner Sicht nicht realisierbar.
Weil wir gerade in der Region sind, Matthias, warum gelingt es Trump trotz seines ganzen Verhandlungsstils, den er hat, nicht eine Lösung mit dem Iran hinzukriegen? Warum dauert das so lange? Warum scheitert er mit seiner radikalen, kompromisslosen, rücksichtslosen Methode?
Also man sagt, dass vor dem Angriff gab es ja verschiedene Meinungen. Und die israelische Seite, und vor allem Mossad, die israelische Geheimdienst, hat er gesagt, ein bisschen bombardieren und dann kippt das Regime. Seine eigenen Leute von Trump haben gesagt, tu es nicht. Also CIA hat er ganz klar davon abgeraten. Also der ehemalige CIA-Chef war am Sonntag im Interview bei der NZZ, ganz, ganz interessantes Interview, wo er gesagt hat, ich weiß, ich war dabei, wir haben ihn gewarnt. Wir haben gesagt, tu's nicht. Also israelische Seite tu's, CIA tu's nicht. Und was halt spannend ist bei Trump, er vertraut seinen eigenen Leuten nicht. Also er vertraut auch der Diplomatie nicht. Deshalb schickt er ja Witkoff und Kushner und nicht seine Diplomaten, weil er ja sich als Außenseiter in Washington fühlt. Also es war immer so, er kommt, um den Sumpf in Washington trocken zu legen. Er kommt ja, um da mal aufzuräumen und so. Also er sieht sich als Außenseiter, als der von außen kommt in Washington DC. Und das merkt man eben auch bei vielen Entscheidungen, dass er von außen kommt und die Ratschläge seiner eigenen Leute missachtet. Und deshalb ist er in dieser furchtbaren Lage, der hat es komplett unterschätzt. Der hat es einfach komplett unterschätzt. Ja. Und ja, was spannend ist dabei, wie kann man sich dann in so eine Situation manövrieren? Weil jetzt ist er viel, viel schlechter, als es vorher war. Also mit der Straße von Hormuz. Dann, was ganz schlimm ist, finde ich, diese ständigen Drohungen, die halt so gar nichts bewirken. Und wenn sogar die Gegenseite, also die iranische Seite sagt, nee, wir verhandeln überhaupt nicht. Also Trump sagt, wir sind kurz vor Einigung, und die iranische Seite, nee, wir verhandeln noch gar nicht. Oder Trump sagt, ich werde euch enthaupten, ja, ihr werdet durch die Hölle gehen, und die iranische Seite sagen, nee, glauben wir nicht. Ja. Also dann hast du deine Verhandlungsmacht auch verloren.
Aber bitte dekodier das einmal für uns, also wirklich gar nicht politisch, einfach nur mal von der Verhandlungsstrategie. Da kommt Trump und sagt, ich werde euch, was hat er gesagt, in die Steinzeit zurückbomben und enthaupten und Zölle und was man noch alles draufgeben kann. Und die sagen, ja, mach doch, was ist die Strategie vom Iran?
Ja, auf Zeit spielen. Also die werden das so lange durchhalten, bis die Midterms kommen im November. Dann wird wahrscheinlich Trump eher geschwächt rausgehen als die Midterms. Die warten einfach ab. Also die iranische Seite wird gar nichts tun. Die werden sich gar nicht bewegen. Warum sollten die auch? Ja, die Zeit ist auf deren Seite. Die Wirtschaft kollabiert natürlich im Iran. Den Leuten geht's immer schlechter. Aber die paar herrschenden Leute in dieser herrschenden Klasse, die werden es überleben.
Jetzt habe ich eine total naive Frage. Sind das in Sachen Verhandlungstechnik solche Naturtalente oder haben die Top-Berater?
Die iranische Seite, meinst du? Ja, also das sind schon, also Iran ist ja, wir sehen auch Iran oft so aus so einem Steinzeitmodell, ist totaler Quatsch, ist ein hochentwickeltes Land, top ausgebildete Leute, eigentlich auch sehr westlich. Und deshalb, ich glaube, dass die einfach die falschen Waffen benutzt haben, die Afrikaner. Ich glaube, die stärkste Waffe der Amerikaner ist der Apple Shop, ja, der Apple Store. Also ich glaube einfach, dass man mit diesen ganzen, ja, mit diesen ganzen kriegerischen Handlungen das Gegenteil erreicht hat. Und also ist einfach der komplett falsche Weg. Und wir merken es ja auch, also ich bin oft im Libanon, Hamas und Hezbollah ist einfach, die sind immer noch da. Und wenn du die entwaffnest, wenn du die Raketen wegnimmst, dann kaufen sie ja Drohnen. Ja. Also dieser Irrglaube, dass man mit Militär etwas besiegen kann, ich glaube, das gehört echt der Vergangenheit an.
Wie geht das Ganze dann aus?
Es wird ein eingefrorener Konflikt werden. Es wird so dahin trödeln, bis sich was verändert. Also bis sich von außen was verändert. Bis entweder Trump weg ist und ein neuer amerikanischer Präsident kommt. Bis vielleicht wirklich die Regierung doch stürzt im Iran, weil es den Leuten einfach dann, wenn die anfangen zu hungern, und also man sieht ja das Drama schon, dass da vielleicht doch nochmal eine Revolution kommt, die dann noch größer, noch stärker ist und das Regime wegfegt. Also in der Friedensverhandlung sagt man, ein Regime ist so lange stabil, bis es nicht mehr stabil ist. Hört sich super naiv an, aber bitte mal drüber nachdenken. Ein Regime ist so lange stabil, bis es nicht mehr stabil ist. Das heißt, es gibt keine Übergangsphase. Es gibt keine Grace Period oder so, sondern es kippt sofort. Also, und es kann sein, dass es plötzlich kippt. Ohne große Vorwarnung oder große Ankündigungen. Also beides kann passieren. Aber Trump kann nicht von seinen Forderungen abrücken. Der Iran kann auch nicht von den Forderungen abrücken. Jetzt ist ein sogenannter Machtkampf, keine Verhandlung, sondern Machtkampf. Die Frage ist, wer es einfach durchsteht. Also wer die negative Konsequenzen am besten abfedern kann. Und man merkt natürlich auch in Amerika, die Kritik wird ja immer lauter gegen den Krieg und auch gegen Trump.
Matthias, was bedeutet das für uns alle und auch als Takeaway hier aus dem Buch, wenn du sagst, das ist das Ende von Win-Win und wir leben in einer Zeit, wo es um My Win geht, um mein Gewinn, dass es in Verhandlungen um Gewinner und Verlierer geht. Bedeutet das, dass dieses Modell auch eine Gefahr hat, sich sehr schnell abzunutzen. Und dann nehmen wir wieder Trump als Beispiel mit seiner Rücksichtslosigkeit, mit seinen Maximaldrohungen. Heute kriegst du 100% Steuern, morgen veröffentliche ich auf Truth Social, dass ich mich geeinigt habe und die Aktien schießen wieder hoch und ich versuche ein paar Deals zu machen. Nutzt dich dieses Modell auch schnell ab?
Ja, weil natürlich jetzt, also die Drohung wirkt ja nur einmal. Und wenn ich einmal gedroht habe, dann muss ich es umsetzen. Und jeder von uns, der Kinder hat, der kennt es. Einmal gedroht, nicht umgesetzt, bist verloren. Und das merkt man eben auch bei Trump, dass diese Drohungen einfach jetzt wirkungslos werden. Und was natürlich dazu kommt, das größte Problem aus meiner Sicht von Trump ist ja, dass er keine Zeit mehr hat. Also er hat ungefähr noch ein Jahr. Zwei Jahre ist er noch in der Regierung, aber das letzte Jahr ist schon wieder Wahlkampf. Da hört keiner mehr auf ihn. Das wird nicht mehr eingeladen zu einer Talkshow. Das heißt, er hat noch ein Jahr. Und er merkt natürlich auch, Ukraine hat er nichts bewegt, Iran hat er nichts bewegt, ganze Middle East brennt, ja. Also, der hat unheimlich viel kaputt gemacht jetzt auch und wir werden sehen, was er noch hinkriegt. Ich glaube nicht, dass er noch große Erfolge haben wird, weil diese Methode sich einfach, wie du sagst, einfach auch sehr schnell abnutzt, ja. Und dann vielleicht wieder eine andere Methode kommt. Was ich schon glaube, was wir glaube ich schon Fehler machen, ich glaube, dass wir ihn sehr eindimensional sehen, den Trump. Also ich glaube, er ist auch ein guter Netzwerker. Ich glaube schon, dass er auch im Hintergrundgespräch sehr, sehr, also ganz anders ist. Ich bin mit ein paar Leuten in Kontakt, die ja sehr nah sind an Trump und die sagen, sobald die Tür ist, wenn keine Kamera da ist, ist er wirklich sehr guter Zuhörer, sehr, sehr präsent, sehr gut vorbereitet. Also ein anderer Trump, als wir in den Medien kennen. Es gibt auf YouTube von diesem amerikanischen Comedian, vielleicht kann man es in die Story schreiben, den Link dann, der bei ihm eingeladen war zum Dinner. Also einer, der Trump wirklich fertig macht. Also wirklich definitiv kein Mager-Fan, sondern der jeden Tag quasi voll gegen Trump geht. Und hat Trump ihn zum Dinner eingeladen. Und dann spricht der Comedian drüber, wie Trump ist, wenn die Kamera aus ist. Und zwar ein ganz anderer Trump. Also ganz spannend mal zum Anschauen. Der bewertet jetzt nicht positiv oder negativ. Das sagt einfach, ich erzähle euch jetzt, wie es war im Weißen Haus, mit Trump einfach mal ein Dinner zu haben. Das ist ganz spannend, weil man dann merkt, dass der Trump eben nicht so eindimensional ist, wie man vielleicht denkt.
Okay, wir geben das auf jeden Fall mal in die Shownotes als Link. Was ist dein Rat an alle Mini-Trumps da draußen, die jetzt sagen, hey, ich kann das auch, ich bin auch ein knallharter Verhandler, ich gehe jetzt auch völlig rücksichtslos rein, ich mache auch das Newsjacking, ich behaupte irgendwas über meine Gesprächspartner, was sie diskreditiert. Was ist dein Rat?
Also, don't do it. Don't do it. Also, mein Buch geht da nicht drüber zu sagen, werdet auch wie Trump, sondern die Frage ist, wie geht man damit um? Ja, und ich bin kein Freund davon, jetzt auch knallhart einzusteigen, negativ einzusteigen, sondern genau das Gegenteil. Nach meiner Sicht ist es so, je härter Verhandlungen werden, desto respektvoller muss der Umgang ja werden, sonst komme ich ja nicht weiter. Also für alle Mini-Trumps da draußen, don't do it. Ihr könnt es nicht, ihr habt die Macht nicht dazu, ihr habt keine Flugzeugträger, ihr seid nicht amerikanischer Präsident, also lasst es einfach, es wird 100% schief gehen. Für alle, die mit diesen ganzen Mini-Trumps umgehen müssen, natürlich Nummer 1, kauft das Buch und Nummer 2, versteht bitte eine Verhandlung als das, was es schon immer war. Es ist ein Konflikt, der mit Macht gespielt wird. Es ist ein Spiel, es braucht bestimmte Kompetenzen, die ich ja beschreibe, die neuen Kompetenzen, die man braucht, um Verhandlungen da zu meistern. Und was es auf alle Fälle braucht, und das war aus meiner Sicht so die Kernbotschaft auch diesem Buch, du brauchst den Willen, die Haltung, dich nicht vor dem König zu verbeugen, sondern dass du sagst, okay, der will einen Konflikt, ich will ihn auch, lasst uns verhandeln. Sehr positiv, Gemeinsamkeiten betonen, Framing, also alles, was man verhandlungstechnisch machen kann. Aber bitte nicht verbeugen, bitte nicht Angst bekommen, bitte nicht emotional werden, bitte nicht sagen, ich verstehe dich, bitte nicht dagegen gehen, sondern sagen, okay, notiert. Hier sind meine Forderungen. Lass uns spielen und dann wird es richtig Spaß machen.
Aber wie mache ich das, Matthias, wenn ich wirklich unter Druck bin, weil ich die Gehaltserhöhung brauche, weil ich den nächsten Job brauche, weil ich Lieferant bin und den Auftrag vom Großkonzern brauche und ich die Angst habe, die Existenzangst habe? Wie schaffe ich das?
Also wenn irgendwie möglich, wenn möglich, dann die Angst nicht zeigen und die Verhandlung eben nicht selbst führen, sondern dann jemanden für dich verhandeln lassen. Wir reden ja von Verhandlungen im Team ganz stark auch in diesem Buch. Also bitte immer daran denken, dass andere Leute, die keine Angst haben, den Konflikt tausendmal besser verhandeln können als du selbst. Wenn möglich, jemand anders ranlassen. Also das ist der wichtigste Tipp überhaupt. Ja. Ist auch zum Beispiel so, dass ich selbst bei uns im Unternehmen, ich darf auch keine Preise verhandeln. Ich verhandle keine Angebote, ja, weil die Angst bei mir größer ist als bei meinen Leuten. Weil ich Angst habe, einen Konflikt, also wirklich, ich habe Angst, einen Auftrag zu verlieren. Nicht, weil ich das Geld unbedingt brauche, aber weil ich unbedingt machen will, weil ich den Fall einfach so spannend finde. Deshalb verhandle ich keine Preise bei uns. Das Zweite ist, wenn ich wirklich merke, ich brauche den Job, dann muss ich mein Ziel realistischer sehen, dass ich jetzt sage, ich steige jetzt nicht mit 300% ein, sondern halt so, dass ich sage, okay, mein erster Schritt ist wieder reinzukommen in das Business, um dann, wenn ich dann wieder drin bin, über Leistung dann wieder zu zeigen, wie gut ich bin, welchen Wert ich habe, um dann wieder zu steigen. Dann muss ich ja quasi das Ziel anders definieren. Was ich nicht machen darf, ich darf nicht in eine Verhandlung reingehen und aus Angst vor der Verhandlung mich verbeugen, weil das riecht die Gegenseite. Die sehen das, die schmecken das und werden dadurch aggressiver. Weil sie sagen, so, jetzt wollen wir es mal sehen.
Und was ist mit dieser Maximalforderung, die du ja auch immer wieder erwähnst, auch in dem Buch? Ich will 10% mehr Gehalt. Muss ich dann nicht sagen, Matthias, ich will 90% mehr Gehalt? Steht mir zu.
Nicht steht mir zu, das darf ich nicht sagen. Aber ja, die Frage ist ja immer, es gibt zwei große Fragen in der Verhandlung. Was ist das Maximalziel, was ist das Minimalziel? Maximalziel ist halt oft, dass wir mit uns selbst verhandeln. Vielleicht kennen die Leute, die zuhören, vielleicht kennt ihr das. Du denkst ja, boah, ist wirklich gerade eine schwierige Lage fürs Unternehmen. Also du sprichst nicht mehr mit dem Chef oder Chefin, sondern du sprichst mit dir selbst und verhandelst dich selbst schon mal runter. Und wenn du richtig gut bist, dann kommst du drauf, dass du die Verhandlung überhaupt nicht brauchst, weil du eigentlich auch ganz zufrieden bist. Ja. Und jetzt wird's gefährlich, weil du dich selbst runterverhandelt hast, aber jetzt unzufrieden bist und das zur inneren Kündigung führt, weil du so stinksauer bist, dass du es nicht gesehen hast, dass ich mehr verdiene. Also Maximalziel, bitte aufpassen, bitte nicht mit sich selbst runterverhandeln, sondern einfach sagen, okay, ich möchte 10% haben, 20, 30, egal. Es muss unrealistisch sein, muss, aber ich muss quasi darauf zielen können. Das zweite, viel schwieriger ist dieses Minimalziel zu definieren, weil wenn ich das Minimalziel nicht erreiche, dann muss ich quasi rausgehen aus der Verhandlung, weil dann, Achtung, wichtig, weil dann die Nichteinigung besser ist als die Einigung. Also, dann kündige ich. Dann ist aber für mich besser, als weiterzuarbeiten ohne Gehaltserhöhung. Bin ich bereit, die Konsequenzen zu ziehen? Wenn ich es nicht bereit bin, darf ich es auch nicht machen. Also ich muss auch logischerweise reingehen und sagen, okay, wenn ich 3% nicht bekomme, dann kündige ich. Wenn ich sage, ich bleib trotzdem da, dann ist halt 0. Oder ich würde vielleicht sogar auch -5 akzeptieren. Bei mir geht es ja nicht um richtig oder falsch. Es geht einfach darum, ich muss für mich wissen, wann ist die Nichteinigung auch besser als die Einigung. Und das ist dann die Minimalgrenze.
Das heißt, meine Punkte komplett zu durchdenken. Das heißt, bei einer Gehaltsverhandlung, aber auch wenn ich Lieferant bin mit dem Konzern, dass ich sage, das ist meine Linie und ab dann arbeiten wir auch nicht mehr zusammen, dann müsst ihr euch einen anderen suchen, dass man es dann aber auch durchzieht. Nicht Achtung. Nur sagen, sondern dann eben auch durchzieht.
Achtung, nicht nachdenken, sondern aufschreiben, weil die Verschriftlichung mir hilft, das wirklich zu konkretisieren. Und Achtung auch bitte, wenn ich sage, unter 3% liefere ich nicht mehr, dann ist es keine Niederlage, sondern eine bewusste Entscheidung, nicht mehr zu liefern. Ganz wichtig. Also wenn ich das Minimalziel nicht erreiche, dann ist es keine Niederlage, sondern dann habe ich für mich entschieden, dass die Nichteinigung besser ist, also ohne diesen Kunden dann weiterzuleben.
Okay.
Wichtig.
Was ich noch mitgenommen habe, ist aber dieses Mindset, was es braucht, wenn ich in eine Verhandlung gehe, dass ich weiß, es geht nicht um Win-Win, sondern ich muss mit der Bereitschaft reingehen, als Sieger vom Tisch zu gehen.
Ja. Es hört sich immer so negativ an, aber ich finde das ganz normal. Wenn ich im Sport reingehe, will ich auch gewinnen, oder? Also ich gehe ja nicht rein in ein Fußballspiel und sage, unentschieden wäre irgendwie geil. Ja? Also ich will ja auch gewinnen. Und so in der Verhandlung auch. Also ich finde da nichts Schlechtes dran, gewinnen zu wollen. Es heißt ja nicht, dass ich unfair bin. Es heißt ja nicht, dass ich gegen die Regeln spiele. Es heißt ja nicht, dass ich eine Blutgrätsche mache. Es heißt einfach, ja, ich will gewinnen. Und mein Gegenüber ist schon groß und auch erfahren und auch top vorbereitet. Und jetzt gucken wir mal, wie wir rauskommen aus dieser Verhandlung. Aber ich finde es nicht schlimm, gewinnen zu wollen. Ich finde es gut.
Ich finde noch einen spannenden Satz bei dir, den du genannt hast. In Verhandlungen, wenn du in Verhandlungen gehst, dass du dir immer sagst, ich verhandle die Position, aber ich bin es nicht. Ich bin nicht die Position. Erklär uns bitte mal diesen Satz.
Wenn ich in eine Verhandlung gehe, dann verhandle ich eine Position. Das heißt, der Kunde möchte von mir, dass ich, dass wir 10% minus 10%, was immer, dass wir das durchbekommen. Ich selbst bewerte es nicht als richtig oder falsch, sondern ich habe einen Auftrag in der Verhandlung und ich ziehe den jetzt durch. Also ich fliege jetzt zum Beispiel jetzt nächste Woche nach Südafrika wieder. Da sind wir in einer Verhandlung, die mit Parteien geführt worden ist, die einfach extrem kriminell sind. Mein Job ist, aus diesen ganzen Joint Ventures und was es alles gibt, da eine Lösung zu finden. Die Leute sind kriminell, die Leute sind bestechlich oder haben mich bestochen. Bewerte ich das? Nö. Mein Job ist, aus diesem Desaster rauszukommen und ein Verhandlungsergebnis zu erreichen, was für das Unternehmen, das mich heuert, gut ist. Ich verhandle die Position von Unternehmen, aber ich bewerte sie nicht moralisch. Ich gehe jetzt nicht rein und denke mir, sie sind irgendwie blöd oder so, sondern ich denke mir, okay, ich muss ja mit dem reden, das ist mein Verhandlungsgegenüber, alles gut, here we go.
Okay. Ein großes Thema, was du auch aufgemacht hast, das hast du auch schon bei der Sicherheitskonferenz genannt und adressiert. Das fand ich interessant, dass du gesagt hast, grundsätzlich gibt's an Verhandlungstischen zu wenig Frauen. Und der Zusatz ist super interessant, weil du das nicht sagst aus moralischen Gründen oder sagst, es müssen Gender Gap schließen, müssen auf 50-50 kommen, sondern du argumentierst sehr klar, dass mehr Frauen an den Verhandlungstisch müssen, aus Gründen der Risikominimierung. Mehr Frauen gleich Risikominimierung. Erklär uns bitte mal diesen Satz.
Also es geht in zwei Richtungen, in der Verhandlung und nach der Verhandlung. Wir merken einfach in der Verhandlung, dass Diversity unheimlich wichtig ist, weil einfach andere Forderungen eingebracht werden. Also wenn zum Beispiel Friedensverhandlungen jetzt sind im Libanon, ich habe mit vielen Frauen gesprochen und gesagt, was wollt ihr denn? Was wäre euch wichtig? Wäre zum Beispiel die Reintegration der Soldaten, also der Söhne, ja, dass die wieder in die Gesellschaft zurückkommen. Diese Forderung habe ich von den Männern noch nie gehört. Ja, also es bringt einen anderen Spirit, einen anderen Fokus rein. Das ist das Erste. Das Zweite, was noch viel wichtiger ist, die Umsetzung der Verhandlung wird sehr viel besser, weil die Forderungen von Frauen oft mehr auf die Umsetzung gehen als auf den jetzigen Status quo. Wenn mehr Frauen am Verhandlungstisch sitzen, und ich rede davon, mehr als 30% sollten immer dabei sein, die Umsetzung ist besser. Das heißt, das Risiko wird dramatisch reduziert, weil ich mit Frauen am Verhandlungstisch in der Verhandlung dafür sorge, dass die Umsetzung jetzt schon viel besser vorbereitet wird, als wenn keine Frauen dabei sind. Und ich glaube, wir leben in einer Welt, die noch nie so Testosteron gesteuert ist wie zurzeit. Also wenn wir anschauen, ob es, ich will jetzt nicht die Politiker vergleichen, aber es ist doch Wahnsinn gerade, oder? Also Putin oder Netanyahu oder Trump oder so. Das ist ja so männlich gerade, dass das ja zum Scheitern Vorteil ist. Und ich bin mir sicher, wenn mehr Frauen dabei wären, wären die Konflikte ganz anders gelagert und auch schon lange gelöst.
Ich habe nach unserem Treffen bei der Münchner Sicherheitskonferenz einen LinkedIn-Post dazu gemacht und habe innerhalb von wirklich Minuten über 150.000 Abrufe ja. dazu gehabt, weil ich glaube, dass uns das oft gar nicht klar ist, dass eigentlich alle Krisen und Kriege ausschließlich von Männern verhandelt werden. Alle Kriege, ob es Ukraine, Russland, Israel, Iran ist, aber auch alle wirtschaftlichen Krisen in der Industrie mit den Gewerkschaften. Es sind immer Männer und sitzen nur Männer am Tisch. Es sitzt nicht eine einzige Frau am Tisch. Ich finde das irre, dass wir es überhaupt so weit haben kommen lassen. Zweitens, ich finde es irre, dass wir das nicht mal hinterfragen, warum das so ist. Und deshalb finde ich deine Zahl so beeindruckend, dass du ja sagst, ich benutze jetzt bewusst den Begriff, dass du nicht sagst, wir brauchen jetzt eine Quotenfrau, sondern dass du sagst, hey, ab 30%, ab 35% Frauenquote haben wir eine Veränderung und wir haben nachweislich eine Risikominimierung.
Ganz genau. Also wir haben diese Initiative jetzt gegründet, More Women, More Peace, weil wir der festen Überzeugung sind, wenn wir mehr Frauen in Verhandlungen haben, nicht nur Peace Negotiations, sondern auch in der Politik, auch im Business, dass sich die Verhandlungskultur komplett ändern würde. Unser Appell geht in zwei Richtungen. Nummer eins an die Männer, bitte holt euch mehr Frauen in die Verhandlung, weil es für euch besser ist. Nicht erst aus moralischen oder irgendwelchen komischen Quotendingern, sondern weil es euch im Ergebnis einfach hilft, weil das Risiko viel stärker minimiert wird. Der zweite Appell geht an die Frauen, der da heißt, traut es euch zu und wenn eine schwierige Verhandlung ansteht, dann hebt bitte die Hand und sagt, ich will das machen. Und wir sehen das halt in der Begleitung von Verhandlungen. Wenn ich ein Team zusammenstelle, ist das super schwarz-weiß, aber es ist halt leider wirklich so. Ich frage Männer, kannst du das machen? Ja, klar kann ich. Wenn ich frage eine Frau, fragen, kannst du die Verhandlung? Weiß nicht, ob ich so weit bin, weiß nicht, ob ich das schon kann. Natürlich kannst du es. Also nochmal bitte, hier ist der Appell. Geht bitte bei uns auf die Website, im Buch ist auch der Link dazu, unterstützt diese Initiative, die heißt More Women, More Peace. Wir brauchen mehr Frauen am Verhandlungstisch. Wir sind jetzt dann bei der High Level Week in New York, bei den Vereinten Nationen und werden unseren Appell an viele wichtige Personen übergeben. Es geht in zwei Richtungen. Bitte Männer, holt euch mehr Frauen rein. Es wird erfolgreicher werden, 100%. Und ganz wichtig, Appell an die Frauen, wenn eine schwierige Verhandlung kommt, geht bitte rein, hebt die Hand und sagt, ich will diese Verhandlung, ich will diesen Konflikt verhandeln. Ich habe nicht gesagt, dass Frauen empathischer sind, besser vorbereiten, bessere Forderungen stellen, bessere Verhandler sind. Das habe ich nicht gesagt. Aber ich weiß, wenn mehr Frauen im Team sind, wird die Verhandlung besser.
Ja, toller Appell und toller Claim.
Ganz wichtig, so wichtig.
More women, more peace. Und nochmal wirklich der Irrsinn. Wir reden über Kriege, wir reden über Krisen, die ganze Welt einnehmen. Und keine einzige Frau sitzt am entscheidenden Verhandlungstisch. Also definitiv etwas, was wir ändern müssen. Was sich ändern wird, Matthias, und was natürlich auch Thema in deinem Buch ist, ist das Thema KI und natürlich künstliche Intelligenz in Sachen Verhandlungen, in Sachen Extremverhandlungen. Wie nimmst du das wahr? Kommen jetzt alle Klienten schon mit KI-Scripts, mit Texten von Claude und Verhandlungsstrategien von ChatGPT oder wie erlebst du das?
Also wir sehen zwei Richtungen. Die eine Richtung ist die Verhandlungen, wo ich mich auf verlässliche Daten fokussieren kann. Also wo ich weiß, welches Rechtssystem wird angewendet. Ich weiß, wer ist Verhandlungspartner. Ich weiß die rechtliche Lage. Also ich weiß unheimlich viel. Als Beispiel im Buch schreibe ich eben, wenn zum Beispiel ein Weltkonzern wie Coca-Cola gegen einen Handelskonzern wie Rewe in Deutschland verhandelt, dann weiß man alles. Also man weiß, was bei Coca-Cola drin ist, man weiß, wie groß die Flasche ist, man weiß, was sie kostet, man weiß, welche Regalfläche sie braucht, man weiß unheimlich viel und diese Verhandlung kann man an AI übergeben. Man kann alle Daten einspeisen und dann kommt für beide Seiten das beste Ergebnis raus. Ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Die anderen Verhandlungen, die wir führen, da gibt's so viele Risiken, so viele Unwägbarkeiten, so wenige Informationen, auf die ich mich verlassen kann. Also zum Beispiel in Südafrika, die Verhandlungen finden auf der ganzen Welt statt, verschiedene Rechtssysteme. Wir wissen nicht mehr, welches Rechtssystem gilt. Ja? Das heißt, ich habe so viele Unwägbarkeiten, es ist so viel passiert, was ich nicht weiß, wer ist wie bestochen worden, wer hat welche Entscheidung aufgrund dieser das weiß ich alles nicht. In diesen Verhandlungen ist es umso wichtiger, Profis reinzuschicken, weil dieses Risiko mit AI eben nicht abgedeckt werden kann, weil AI ist ja programmiert als Helfer, als Unterstützer. Aber es ist nicht programmiert, um eine neue kreative Lösung für mich zu entwickeln. Und deshalb die sogenannte Blue Ocean heißt die bei uns, diese Verhandlung, wo ich einfach herausfahre und keine belastbaren Daten habe, die wird weiterhin von Profis geführt werden.
Ein Fun Fact, den ich bei dir gesehen habe mit KI, was wahrscheinlich auch viele aus der Tomorrow Community kennen, dass natürlich KI auch immer versucht, dir zu gefallen. Ja, und das natürlich gerade bei Verhandlungen und jetzt noch in einer Zeit, wo es nicht mehr um Win-Win geht, kann dir KI, glaube ich, da nicht helfen, wenn es am Ende nur darum geht, dass es gern gefallen möchte.
Spannende Frage, weil was wir natürlich auch noch nicht wissen, ob AI vielleicht auch irgendwann mal eine böse Lösung vorschlägt. Und meine, das wisst man noch nicht, das bleibt spannend.
Glaubst du, dass irgendwann KI gegen KI verhandelt?
Ja, Also Coca-Cola gegen Rewe kann man machen. Es müssten halt beide die echten Daten eingeben und keine Informationen zurückhalten. Also zum Beispiel Kaufverhalten der Kunden, weiß man ja. Aber Rewe weiß mehr über das Kaufverhalten als Coca-Cola. Ist Rewe bereit, diesen Vorteil in die KI einzutippen? Das ist die Frage.
Guter Punkt.
Und wenn ja, dann würde KI eine bessere Möglichkeit finden, als Menschen sie finden würden. Die Frage ist, werden alle Informationen geteilt? Kann man natürlich auch noch weitergehen. Weiß man die Informationen eigentlich so aufbereitet, dass man sie eingeben kann? Weil es gibt ja immer ein Gefühl dabei, was schwer definierbar ist. Also, ja, ich glaube schon, dass AI gegen AI verhandelt wird irgendwann mal. Aber es wird nur funktionieren, wenn beide Parteien wieder den gleichen Wert haben. Also das gleiche Verständnis von Kooperation, von Partnerschaft. Dann geht's wieder.
Matthias, vielen, vielen Dank für deine Einblicke. Lass uns bitte zum Abschluss noch ein paar Takeaways mitnehmen aus deinem Buch Das Ende von Win-Win. Für alle aus der Tomorrow-Community, die in dieser neuen Realität ankommen, in der Verhandlung der Kompromisslosigkeit, wo es um My Win geht. Woran merke ich es, wenn ich morgen in den Job gehe, ich bin in der Verhandlung, Deal machen mit dem Lieferanten, Gespräch mit dem Chef, dass ich merke, hoppla, es geht hier gar nicht um Win-Win. Was sind so die ersten Merkmale, wo bei mir alle Alarmsignale angehen sollten?
Alarmsignal Nummer eins, dass ich vor der Verhandlung schon Angst bekomme. dann weiß ich schon, ups, die Gegenseite arbeitet bereits vor der Verhandlung mit Signalen der Macht. Also wenn ich Angst habe, dann habe ich logischerweise schon einen Nachteil. Nummer zwei, hohe irrationale Forderungen. Nummer drei, das Anbieten oder das Nicht-Anbieten von Kooperationsbereitschaft. Nummer vier, das vage, vorsichtige Andeuten von negativen Konsequenzen. Dann weiß ich, jetzt geht's los.
Und Abwehrmaßnahme heißt definitiv erstens nicht sagen, ich verstehe, egal was er sagt. Und das Zweite, das finde ich, ist so krass, wenn man zu Ende denkt, reinzugehen in die Verhandlungen und zu wissen, es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern seine Forderungen durchzusetzen. Es geht nicht darum, Recht zu haben, sondern seine Forderungen durchzusetzen.
Genau, es geht nicht um Werte, es geht nicht um Moral, es geht nicht darum, dem anderen zu sagen, dass er falsch liegt oder dass das nicht geht oder dass das nicht richtig ist, was er macht, sondern zu sagen, okay, der will gewinnen, ich will auch gewinnen und lasst uns das Spiel beginnen. Ich finde es positiv, wenn man gewinnen möchte, solange man aus meiner Sicht die Regeln beachtet und eben nicht negativ über den anderen spricht, also all diese ganzen Elemente, die wir uns angesehen haben. Solange ich positiv bleibe und nach Regeln spielen und fair bin, was immer fair, jeder definiert es anders, nach meinem Verständnis, dass ich dann eben fair spiele, also nach Regeln spiele, dann gewinnt halt auch der Bessere. Und ich finde es wie beim Sport, ich finde es einfach, wenn Bayern München gegen Real gewinnt, ich war im Stadion, es ist schon auch geil, weißt du? Also du wirst dann nur gut, wenn du gegen guten Gegner spielst. Und Bayern München gegen Real, das war so ein schönes Spiel, das war so faszinierend, das anzuschauen und dabei zu sein, so ein Spiel auch zu genießen. Ich finde es unheimlich schön, deshalb ich finde es gut, wenn die Gegenseite gewinnen will. Ich finde es gut, wenn ich auch gewinnen will. Und wenn wir dann die beste Möglichkeit finden. Was man nicht machen darf, bitte werdet nicht zu Mini-Trumps. Bitte werdet nicht dazu, dass ihr das, was Trump gerade macht, kopiert, weil ihr seid kein Präsident, ihr habt keine Macht dahinter und ihr werdet es langfristig nicht durchsetzen können. Und man merkt es eben auch bei Trump, der kommt eben jetzt auch gerade mit Ukraine, mit Iran und so, er kommt an seine Grenzen und jetzt wird er auch scheitern.
Was ich sehr schmerzhaft finde, Matthias, ist diese Einsicht, hey, wir haben doch alle Werte in uns, wir haben doch alle einen moralischen Kompass, dass man den wirklich ausschalten muss in einer Verhandlung, dass man das wirklich switchen kann.
Ich finde es nicht schwer, es ist einfach dieses Gefühl, ich bin moralisch über dir, das wegzunehmen. Ja. Und das ist etwas, was wir Deutsche ganz oft haben. Wir finden uns immer als die moralisch auf der richtigen Seite vom Zaun stehen und allen anderen sagen müssen, dass sie falsch liegen und auf der falschen Seite stehen. Ja, nehmt einfach diese Wichtigtuerei weg. Nehmt euch nicht so wichtig. Und geht mit, ich mag das Wort einfach unheimlich, mit einer gewissen Demut auch in die Verhandlung. So nach dem Motto, ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles, aber ich bin top vorbereitet und jetzt versuche ich in der Verhandlung herauszufinden, was geht. Und Verhandeln ist einfach ein Testen, ein Austesten, ein Vorgehen, ein super spannend. Und deshalb verstehe ich nicht, wieso die Leute es nicht mögen.
Ja, wahrscheinlich einfach mehr machen, sich mehr trauen, mehr in Verhandlungen reingehen.
Ja, traut euch und geht rein. Und gerade nochmal bitte der Appell an die Frauen, an die weiblichen Zuhörer. Wenn ihr merkt, da kommt eine schwierige Verhandlung, hebt die Hand und sagt, ich will das machen. Bitte, 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 es ist so wichtig, auch für uns Männer, ja, weil im Endeffekt ist es tatsächlich für alle besser.
Okay. Matthias, gib uns zum Schluss noch 3 Takeaways, weil ich weiß, dass so viele in der Tomorrow-Community immer danach fragen, 3 Fragen. Erstens, Gehaltsverhandlung. Was ist der eine Fehler, den jeder immer wieder macht?
Die Forderung für die Zukunft mit der Vergangenheit zu verknüpfen. Ich habe einen super Job gemacht, deshalb möchte ich mehr Geld. Fehler nur, größte Fehler.
Der eine Satz, den man nie sagen sollte.
Ich verstehe Sie.
Und die dritte und letzte Frage. Was ist der eine Satz, den man sich immer, immer sagen sollte, bevor man in eine Verhandlung geht?
Ich bin dazu da, um ein Ziel zu erreichen und nicht die gegnerische Seite von deren falschen Position zu überzeugen. Es geht um Konfliktlösung, nicht um Überzeugen.
Matthias, vielen, vielen Dank. Danke, das Ende von Win-Win. Danke, dass du uns mitgenommen hast in dein neues Buch und wirklich hier Shoutout an die Tomorrow Community. Das müsst ihr euch holen. Ab jetzt auf dem Markt. Tolles Buch. Du hast schon über 10.000 Vorbestellungen. Ich glaube, hier kann sich jeder drauf freuen.
Super. Danke fürs Interview. Danke dir.
Matthias, alles Liebe für dich, für deine Family, für dein Schraner Negotiation Institut in Zürich, für dein Team und für alle tollen Verhandlungen. Und vielen Dank hier an Maxi, der immer die Videos macht. Danke an die Cooper City Garage, dass wir heute produzieren konnten. Und Shoutout an euch. Holt euch das Buch und schreibt mir in die Kommentare, was ihr mitgenommen habt aus dem Gespräch hier mit Matthias. Wie ihr diese Learnings umsetzt und was es euch gebracht hat, schreibt es in die Kommentare und abonniert Tomorrow. Und dann sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag um 18 Uhr bei YouTube. Ich freue mich drauf. Der Tomorrow Podcast wird präsentiert von Cupra und dem neuen Cupra Raval. Alle Informationen jetzt auf cupra.de. Der Tomorrow Podcast ist eine Produktion der Tomorrow Production. Executive Producer ist Lukas Weidauer. Head of Video and Production ist Maxi Steiner. Und Head of Operations Oscar Rovecchio. Und die Audience, das ist sowieso die beste der Welt. Das seid ihr, die Tomorrow Community. Wir sehen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr auf YouTube und montags auf Apple, Spotify und überall, wo ihr Podcasts findet.